Sehr gut, ja genau. Wir können einfach gemeinsam Lego bauen. Hast du denn schon mal Lego gebaut in deinem Leben?
Oh ja, viel früher. Und ich hatte so, so Mischung, ganz eine wilde Mischung an Sachen, weil wir immer wieder von Leuten, ich weiß, ob meine Eltern mir überhaupt Lego gekauft haben, aber wir haben immer ganz viel geschenkt bekommen von Leuten. Und deswegen war das wie so die Hälfte von so einer Burg und dann die andere Hälfte von irgendwas, was geht ja immer so viel verloren. Und ich habe mit meinem Vater auch viel Lego gespielt früher. Bevor ich eine Schwester bekam, habe ich dann sehr viel mit ihm gespielt. Und wir hatten Piraten und Indianer, die damals so gelabelt waren. Genau. Ja.
Aber es waren dann wahrscheinlich auch einfach so Spielboxen und nicht so. Heute ist es ja sehr verbreitet, dass es diese Anleitungen gibt zum ich baue jetzt eine Blume und dann sind nur die
Ah ja,
Teile für die
nee.
Blume in dieser Box drin.
Nee, sowas hatte ich nicht. Aber es gab schon dieses, ich glaube, dieses Piratenschiff war schon so, dass ich das so komplett bekommen habe und dann haben wir es so zusammengebaut. Aber das Interessante ist ja eigentlich immer eher, wenn dann alles so wie hier so auseinandergestreut ist und man dann halt irgendwie neu kreativ was zusammenbauen kann. Deswegen fand ich Lego auch immer cooler als Playmobil, weil es hat mehr dazu eingeladen, dass man irgendwie so was Neues gebaut hat.
Magst du deswegen das Schreiben auch so gern, weil du da auch so neue Sachen zusammenbasteln kannst und kreieren kannst?
Ja, vielleicht. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich eine, wenn wir hier so sitzen, eigentlich eine naheliegende Metapher. Ich suche mir mal hier was, ja?
Ja, wie ein bisschen rum. Ich habe vorhin auch schon gesehen, beziehungsweise gemerkt, dass es gar nicht mehr so viele gute baubare Teile gab.
Guck mal, ich mache mir hier so einen Untergrund. Das finde ich super. Darf ich das?
Ja, klar.
Das ist Wasser, sieht man ja. Das ist blau. Und da passiert jetzt was. Ich nehme einfach mal so eine Handvoll hier, so reiche ich einfach mal so rein.
Ja, vielleicht erwischst du ja was Gutes. Das sieht nicht so gut
Ich habe eine
aus.
Kanone. Ich habe eine Kanone, aber nichts, wo sie rauszuschneiden. Diese Kanonen, die waren bei meinem Piratenschiff auf jeden Fall auch dabei. Und das sind so braune Kugeln, die kann man hier vorne reinmachen. Mit denen kann man dann wirklich so
Vielleicht ist das
abschließen.
auch hier drin verteilt, so ein Piratenschiff.
Ja, also wir können dann jetzt hier stoppen und ich suche jetzt hier die
Du
alle
baust
Teile für
jetzt
das
das
Piraten.
Piratenschiff zusammen. Nee, aber ich finde es ganz spannend, weil du hast jetzt gerade schon angefangen damit, dass dein Untergrund Wasser ist. Was ja auch schon wieder so ein sehr großer Naturbezug ist, den man ja auch in deinem jetzt Lyrikband auf jeden Fall sehr gut sehen kann. Und du meintest gestern auch in deinem Format hier auf dem Prosa Nova, dass du häufig so ausgehend von Orten schreibst. Und ich habe mich gefragt, wie du das so genau gestaltest. Suchst du dir einen Ort, setzt dich dahin und dann schreibst du, was dir gerade so in den Sinn kommt? Oder überlegst du im Vorhinein, okay, welchen Ort möchte ich besuchen, um zu schreiben?
Ich glaube, wenn ich sage, ausgehend von Orten schreiben, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich mich an einem Ort zwangsweise aufhalten muss. Also es ist, das gibt es schon auch, aber ich glaube eigentlich, das Schreiben an sich findet eigentlich dann am Schreibtisch statt und nicht in dem Ort. Und jetzt hier war es so, dass ich halt, ja, ich hatte mich irgendwie ja, mit dem Deutsch-Dänischen irgendwie beschäftigt. Und ich hatte eigentlich einen Text geschrieben, der in so einem fiktiven Ort gespielt hat. Also es war einfach so eine Vorstellung von so einer Kalklandschaft, aber den Ort gab es nicht wirklich. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie so gestockt in dem Text. Und dann kam eigentlich erst der Impuls, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht brauche ich halt einen Ort, den es wirklich gibt. Das kann mir vielleicht irgendwie weiterhelfen oder so. Genau. Aber es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ja jetzt gestern aus zwei Teilen vorgelesen. Es gibt so eine Entwicklung in dem Band. Also diese Jamaburg, die gibt es ja wirklich. Das Grenzgebiet ist aber so ein bisschen so eine, also da sind ja auch die Unterirdischen, die so eine Sagengestalt sind. Und da ist es sozusagen, könnte vielleicht wie so eine Zwischenwelt zwischen dem Realen und dem Fiktiven sein. Und dann gibt es aber den letzten Teil, von dem man am Sonntag mehr hören kann, von dem ich gestern nur ganz bisschen gelesen habe. Das ist ein fiktiver Ort. Den gibt es nicht wirklich. Aber es ist trotzdem, also es heißt Krustengrund, also alle Teile in diesem Band sind halt irgendwie Ortsnamen oder potenziell Ortsnamen. Genau. Und da ist der, gibt es eben noch diesen Krustengrund. Und es gibt noch einen kleinen Essay am Ende. Oder manche, in der Rezension wurde auch geschrieben, dass es eigentlich auch ein Gedicht sei. und da, der heißt Tastum See oder Tastum Sö. Da beschäftige ich mich quasi so mit der Etymologie meines Namens und mit einem See, den es halt in Dänemark gibt, der mit meinem Namen irgendwie zusammenhängt, genau. Und anhand dessen denke ich so ein bisschen nach über Mehrsprachigkeit, warum mehrsprachig schreiben irgendwie relevant ist oder genau.
Möchtest du davon auch so ein paar Einblicke teilen? Warum ist mehrsprachiges Schreiben für dich sehr relevant?
Ja, also auf ganz vielen Ebenen. Es gibt natürlich eine, das habe ich gestern auch angedeutet, wie so eine politische Ebene darin, dass wir sozusagen in einer Welt leben, in der es irgendwie immer noch so getan wird, als gäbe es quasi die eine Nationalsprache. Aber wenn man sich halt auf einem Festival wie hier irgendwie bewegt, dann merkt man ja eigentlich auch schon, dass eigentlich alles ein Gemisch ist irgendwie. Und dagegen anzuschreiben, gegen diese Idee von Einsprachigkeit und auch gegen eine Art von Verstehen, also ich glaube, das ist was auf jeden Fall auch das Studium hier in Hildesheim bei mir angeregt hat, also von so einer Idee kommt, ja, man muss irgendwie einen Text verstehen oder so, dahin zu kommen, dass es vielleicht ganz viele unterschiedliche Arten von Verstehen gibt und dass es nicht immer darum geht, in einem Text zwangsweise. Ja, genau. Es fällt mir voll schwer, mich zu konzentrieren und gleichzeitig Lego zu bauen. Ich finde es richtig schwer. Ich glaube, weil ich bin so ein bisschen perfektionistisch mit allem. Das sieht man vielleicht auch an meinen. Deswegen schreibe ich auch dann vielleicht Lyrik, weil das ist ein bisschen übersichtlicher. Da habe ich nicht so viele Sätze und Wörter.
Kommt die Festivalleitung und macht Krach.
Ja, ist ja immer wieder typisch. nee, aber mir fällt das irgendwie schwer, weil ich will das jetzt hier perfekt machen. Ich will hier jetzt, das coolste Lego-Stück hier gleich dahin stellen können. Aber dafür muss ich mich eigentlich voll konzentrieren und dann kann ich nicht so richtig so antworten. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist eine gute Herausforderung. Vielleicht ein gutes Training, sowohl fürs Lego-Bauen als auch vielleicht für so Interviewgespräche oder so.
Du meinst ja auch, deine perfektionistische Art spiegelt sich dann auch in deiner Lyrik so ein bisschen wieder beim Schreiben.
Vielleicht.
Ich weiß nicht so genau, was so ein guter Maßstab ist. Oder was ist überhaupt ein guter Maßstab für die Länge, an der man in einem Buch schreibt? Aber du hast ja auch gestern geteilt, dass du 6 Jahre so das im Prozess immer hattest und es nach 6 Jahren fertiggestellt wurde. Liegt das auch so ein bisschen an deiner perfektionistischen Art oder hatte das einfach andere Gründe?
Also ich glaube, ich habe einfach sehr jung damit angefangen, ne? Also als ich hier angefangen habe, hatte ich recht schnell dieses eine Projekt, an dem ich dann halt irgendwie gearbeitet habe. Und ich glaube, das ist ja vielleicht gut und auch normal, dass es lange dauert. Und ich kenne viele Leute, die so lange oder noch länger an ihren ersten Büchern geschrieben haben. Also ich war sicherlich zwischendrin auch mal ungeduldig oder so oder wollte, dass es irgendwie schneller geht oder sowas. Aber im Endeffekt, fürs erste Buch, ich weiß nicht, ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm, so, dass es so lange dauert. Aber jetzt weiß ich halt nicht so ganz, ob ich mir fürs nächste nochmal so lange Zeit lassen kann. Würde ich eigentlich gerne, aber es gibt natürlich andere Sachen, die dann plötzlich damit verbunden sind. Also zum einen wie so Aufmerksamkeit für die Person oder so, die verschwindet, wenn man lange nichts macht, aber auch irgendwie, vom Verlag habe ich jetzt keinen Druck, aber andere Aspekte, also zum Beispiel auch Geld, ne? Also wenn man ein Buch geschrieben hat, dann wird man halt eingeladen. Jetzt werde ich gerade eingeladen und habe Lesungen, aber nicht mehr so lang, denke ich mal, weil dann kommen ja halt schon wieder die neuen Bücher. Und wenn man dann halt selber nie ein neues hat, dann... Ich hätte gerne eine Palme hier auf meiner Insel, die ich hier gerade baue. Es gab auch Palmen in meinem Lego.
Vielleicht musst du sie heute selbst bauen.
Ja, das ist auch aber schwer, oder? Dann brauche ich so flache, grüne Teile. Das hier könnte vielleicht irgendwie... Das sieht doch aus wie irgendwas von so einem Harry Potter-Ding. Oder irgendwas, das gibt doch jetzt so viel. Gibt es überhaupt noch normales Lego oder ist das immer nur so Merch für...
Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr viel in die Merch-Richtung oder sowas jetzt geht.
Ich krieg das hin mit einer Palme.
Ich bin sehr gespannt. Und du hast ja auch schon dein mehrsprachiges Schreiben angesprochen. Kannst du so benennen oder kannst du dich daran erinnern, wann das angefangen hat, dass du auf mehreren Sprachen schreibst?
Also ich glaube an sich irgendwie schon immer, ne? Weil ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen. Aber ich habe tatsächlich lange nicht so viel Dänisch geschrieben, weil ich ja in Deutschland zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ich hatte auch ein Dänisch, was so fehlerhaft, oder ich habe immer noch ein bisschen manchmal so Probleme mit der Rechtschreibung, aber die habe ich auch im Deutschen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Problem ist oder ich habe noch nicht mit so vielen Autoren darüber gesprochen, die mehrsprachig sind, aber ich habe auf alle Fälle in beiden Sprachen Probleme mit Rechtschreibung. Mhm. Auch ein Ding, warum ich gerne Lyrik schreibe, weil dann kann ich immer sagen, nö, das soll so. Was war nochmal deine Frage?
Wenn du angefangen hast.
Ah ja, ich glaube schon im Studium hat mich das, also andere Autorinnen kennenzulernen, sowohl in Seminaren als auch über auch als von dozierenden Autorinnen, die halt gekommen sind und hier unterrichtet haben, hat mich das auf jeden Fall empowert. Weil wie ich gestern gesagt habe, habe ich am Anfang, wenn ich mehrsprachig geschrieben habe, halt immer so, also wenn dann was Dänisches kam, habe ich das halt so kursiv gesetzt und war halt so, oh nein, Achtung, Achtung. Mhm. Und da hat mich auf jeden Fall das Studium hier darin empowert, halt, weil ich gesehen habe, okay, es gibt andere Autorinnen, die machen das auch und man darf das irgendwie. Also ich glaube, ich würde, wenn ich meinem Kind erzählen würde, dass man Bücher auf mehreren Sprachen gleichzeitig schreiben kann, ich glaube, es wäre so, ja, vielleicht wäre es toll gewesen für mein junges Ich, wenn ich früher schon irgendwie so wirklich translinguale Literatur irgendwie kennengelernt hätte, weil ich mir das, glaube ich, einfach überhaupt nicht vorstellen könnte, dass man das darf. Ne? Also vor allem, was einem auch beigebracht wird in der Schule. So, du musst dann halt auf Deutsch schreiben und genau. Das ist auf alle Fälle schön, dass das irgendwie geht. Und natürlich ist es aber trotzdem, man ist trotzdem irgendwie, irgendwo ist es ja trotzdem marginalisiert insofern, also zum einen Lyrik an sich schon, ne? Also ja. Das ist eine Randerscheinung und es gibt ganz viel, wo man nicht eingeladen wird oder wo man keine Sichtbarkeit hat, wenn man Gedichte schreibt. Auch wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie viele Preise es für Prosa-Debüts gibt oder eine Förderung für Prosa-Debüts. Das ist nie, sowas, es gibt so gut wie keinen Preis oder Förderung für Lyrikdebüts. Und das zeigt schon zum Beispiel einfach einen Unterschied. Und dann noch translingual zu schreiben, ist halt natürlich, also da ist man dann noch mehr in der Nische. Und also ich versuche mit diesem Buch auch irgendwie Zugänge zu schaffen, ne? Also nicht total abgespaced in meinem Kopf bleibend oder irgendwie so, also schon auch Zugänge zu öffnen, also in dem zum Beispiel prosaische Zugänge sind. Oder im Buch kommt ja die Mehrsprachigkeit, wird immer mehr nach und nach, weil ich glaube, dass viel mehr Leute auch was mit translingualer Literatur oder eben auch mit einer Literatur, wo eine Sprache drin vorkommt, die sie nicht können, eigentlich ganz viel anfangen können. Aber man muss halt einfach irgendwie, genau, ich versuche das ein bisschen in meinem Buch. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber es gibt zumindest Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, jetzt verstehe ich, warum es Leute gibt, die Lyrik schreiben überhaupt. Oder, jetzt verstehe ich. Es gibt aber auch Leute, die gesagt haben, ich komme da nicht zu der Lesung, weil ich kann ja kein Dänisch. Also ich erlebe irgendwie beides, zum Glück mehr von dem, was ich mir wünsche, aber es ist natürlich schon leider irgendwie immer noch eine Nische, die, also vor allem die Kombination der beiden Dinge, aber wirklich translinguales Schreiben, also radikal translinguales Schreiben kann nur in der Lyrik funktionieren, glaube ich, oder ich würde gerne mal Prosa-Buch sehen, in dem das irgendwie funktioniert, kenne ich zumindest nicht, weil es halt einfach Spracharbeit ist, die so doll in die Syntax und in die Grammatik reingeht, dass da zwangsweise irgendwas Poetisches bei irgendwie entsteht.
Ist ja voll toll, dass dein Buch dann nach der Veröffentlichung so größtenteils diese positiven Reaktionen ausgelöst hat. Wie war es für dich so kurz vor der Veröffentlichung, eben auch mit diesem Hintergedanken, okay, bisher ist es eher so noch so ein Tabu, dass man translingual schreibt. Und eben auch, weil du ja zu Beginn auch so sehr unsicher warst, das zu schreiben. Hattest du kurz davor auch noch so Bedenken oder so Gedanken, okay, wie wird das jetzt, wenn ich das jetzt veröffentliche?
Irgendwie habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich hatte ja schon Bestätigung irgendwie bekommen schon davor. Und es gab Leute, die mir gesagt haben, dass das irgendwie toll ist und so. Aber ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Buch halt irgendwie fertig zu machen und dass alles fertig wird. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie das jetzt rezipiert wird oder so tatsächlich. Okay. Aber ich meine, man muss halt auch sagen, die Rezeption ist halt auch... Also ich meine, wir sind jetzt hier auf dem Prosa Nova und ihr seid jetzt aus, ne, also Hildesheim und natürlich irgendwie kennt ihr jetzt mich irgendwie. Mhm. Und klar habe ich ein paar Preise gewonnen, aber es hat zum Beispiel niemand über das Buch in der Zeitung geschrieben. Es gab auch keinen eigenen Beitrag im Radio oder was auch immer. Ne? Also es ist so, es ist halt Lyrik und Lyrik wird nicht wahrgenommen in der Rezeption. Nicht so wie Prosa und es ist deswegen, weiß ich gar nicht, also es kommt die Frage, also ich kann halt da was darüber sagen, wie Leute mit mir persönlich gesprochen haben darüber, aber ich kann nicht sagen, sozusagen eine Rezeption, wie die stattgefunden hat oder so, weil in meiner Wahrnehmung hat sie nicht so viel stattgefunden. Also ich habe halt keine öffentliche, also ist klar, es gibt Leute, die tolle Beiträge irgendwie gemacht haben auf kleineren Plattformen und die richtig schön über das Buch irgendwie geschrieben haben oder mir auf Instagram geschrieben haben oder was auch immer. Aber es gab jetzt keinen großen Beitrag im Radio oder keine in dem Sinne Rezension, wo jemand wirklich lange mit dem Buch irgendwie sich beschäftigt hat und irgendwie vielleicht auch irgendwie eine Wertung irgendwie geschrieben hat dazu oder so. Deswegen, das ist aber normal, also leider, das ist jetzt nicht, weil, oder hoffe ich mal, weil das Buch nicht gut ist, sondern weil es Lyrik ist und ja, das ist natürlich super schade, dass es da keine Sichtbarkeit irgendwie gibt in derselben Form. Würde ich mir auf jeden Fall anders wünschen, weil es gibt so viel tolle Lyrik und gerade die Lyrik braucht eigentlich die Sichtbarkeit, da irgendwie gut drüber zu schreiben oder die irgendwie auch an die Leute zu bringen oder so. Also angeblich, ich habe gehört, dass es immer weniger wird. Ich weiß nicht, vielleicht sagen die Leute immer, früher war alles besser. Aber was so auch so Veranstaltungen an Literaturhäusern, Lyrikveranstaltungen an Literaturhäusern werden immer weniger, weil es kommen keine Leute. Es gibt immer weniger, also das ist so die eine Erzählung, es wird immer weniger Lyrik und dann gibt es die andere Erzählung, die heißt, es gibt aber ganz viele junge Leute, die immer mehr Lyrik schreiben und es gibt ganz viele Lyrikdebüts, die jetzt kommen dieses Jahr, die super krass sind. Und irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Mhm. Also eine Sache ist, was sozusagen geschrieben wird, aber irgendwie ist es so in der, und noch nicht so ganz angekommen auf der, ja, auf der Rezensionsebene oder in der Aufmerksamkeit, die man dem dann gibt vielleicht. Würde ich mir auf alle Fälle wünschen für alle, die Lyrik schreiben. Egal, ob sie das gerade anfangen oder schon lange machen. Wie ist das denn in Hildesheim jetzt in eurer Wahrnehmung? Gibt es im Moment hier viele Leute, die Lyrik schreiben? Oder ist es eher so ein so paar?
Ja, ich glaube, in meiner Wahrnehmung hätte ich gesagt, dass es auch ähnlich ist, also dass es mehr Leute gibt, die Prosa schreiben als Lyrik. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Kursangebot allein auch häufiger auf Prosa ausgerichtet ist, weil ich zum Beispiel auch eher Interesse an Lyrik habe. Und dann, ich glaube, ich habe ein, zwei Kurse mal gesehen, die man hätte wählen
können.
Aber ihr
habt ja jetzt Uliana Wolf, das ist ja jetzt der große, ja, die ist jetzt der große Gewinn. Ja. Eine tollere Person als Lyrikdozentin könnt ihr euch eigentlich nicht wünschen. Da habt ihr echt Glück.
Das ist gut. Hast du mal mit ihr zusammengearbeitet oder woher kennst du sie?
Ja, also ich hatte ein Mentorat bei ihr vor langer Zeit mal hier in Hildesheim und mittlerweile sind wir befreundet und genau, sehen uns öfter und genau, supporten uns. Ich bin ein großer Fan von ihr und zum Glück findet sie es auch cool, was ich mache. Genau, das ist schön.
Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du jetzt natürlich durch dein Gedichtband eingeladen wirst, einfach auf Lesungen und dein Lyrikband eben vorstellen darfst. Wie ist das für dich, den dann vorzustellen? Vor allen Dingen auch eben vor Publikum, das eventuell ja diese Einstellung hat von, okay, ich verstehe die eine Sprache nicht, die in diesem Buch verwendet wird. Mhm. Oder auch anhand der Orte, wo du dieses Buch liest. Liest du es nur in Deutschland? Liest du es auch in Dänemark? Ändert sich da was an deiner Vortragsweise, je nachdem, bei welcher Sprache du das liest? Mhm.
Also einmal glaube ich, dass die Leute, die das total blöd finden, dass da irgendeine andere Sprache mit drin ist, die kommen erstmal gar nicht. Mhm. und ich mache mir da eigentlich nicht so die Sorgen oder so, wenn ich lese. Ich lese einfach und dann ist es, also dann gefällt es denen, denen es gefällt, und denen es nicht gefällt, denen gefällt es halt nicht. Also ich bin immer so eine Person, ich will immer gern, dass mich alle mögen. Wer will das nicht? Aber also manchmal mache ich mir vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken darüber, aber das ist dann eher, also ob die Leute jetzt mein Schreiben mögen oder nicht, also kann ich, also dann, wenn ich das wollen würde, dann müsste ich ja was ganz anderes schreiben. Also wenn ich jetzt wollen würde, dass alle das toll finden, was ich mache, dann würde ich ja keine Lyrik schreiben und schon echt, erst recht keine Translinguale, wenn ich den Leuten gefallen wollen würde. Aber so persönlich ist es manchmal so, dass ich so sehr nett sein will zu Leuten, weil ich weiß nicht, das sind dann vielleicht auch Unsicherheiten, die man vielleicht erstmal nicht merkt, aber die da sind. Dabei ist es ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn Leute einen nicht mögen, solange sie nicht gemein zu einem sind. Aber man kann ja eh nicht von allen gemocht werden. Naja, ich weiß auch. In Dänemark hatte ich jetzt 2 Lesungen. 2 oder 3? Ich blicke schon nicht mehr durch. Auf jeden Fall habe ich da mich selbst übersetzt. Weil natürlich die Oberfläche des Buches, also wenn man sich jetzt als deutsche Person liest, dann denkt man natürlich, boah, ist da viel Dänisch drin und da sind so viele Sachen, die irgendwie fremde Wörter und so weiter. Aber wenn man dieses Buch als dänische Person liest, dann ist es, also auf deutscher Oberfläche ist es so, dass man dann halt irgendwie wie so, es gibt diese, wo was aufblitzt, was halt anders ist. Wenn du es auf Dänisch so liest, wie es jetzt ist, dann liest du eigentlich ganz viel, was du quasi nicht verstehst, oder viele Dänen können Deutsch, aber dann, und dann blitzt was auf, was du kennst. Das heißt, das ist komplett anders. Es funktioniert sozusagen nicht auf derselbe Art und Weise. Eigentlich müsste das Buch nochmal übersetzt werden. Sozusagen, es bräuchte so einen, wie so einen schwarz-weiß Negativ irgendwie geben, wie auch immer das dann aussehen würde. Große Herausforderung für eine Person, aber wenn da jemand Lust drauf hat, kommt auf mich zu. Genau, aber da das sozusagen, da ich nicht davon ausgehen kann, dass die Leute da jetzt alle Deutsch können, wobei es anders ist, weil genau, es gibt mehr Dänen, die Deutsch können, weil man es auch in der Schule dort hat, als Deutsche, die Dänisch können. Aber deswegen habe ich sozusagen für die 2 Veranstaltungen dort, das war einmal eine Lesung in der Jammerbucht und einmal im Haus für Poesie in Kopenhagen, habe ich sozusagen den ersten Teil, aus dem ich gestern auch gelesen habe, den Jammerbuch-Teil, habe ich sozusagen ins Dänische übersetzt. Und es war schon anders. Also die Lesung war schon anders. Natürlich war ist der Text ein anderer geworden, aber auch das Gespräch war anders. Ich habe gemerkt, dass es ganz andere Themen gibt, die mich irgendwie beschäftigen, wenn ich auf Dänisch spreche oder wenn ich es von einem dänischen Publikum spreche. Zum Beispiel die ganze Grenzgeschichte, über die wir jetzt gestern auch nicht so viel gesprochen haben, aber die muss man in Dänemark dann halt nicht erklären. Weil das hast du halt in der Schule. Dänemark hat eine Grenze und die ist zu Deutschland, und dass es den deutsch-dänischen Krieg gab und dass es eine Grenzverschiebung gab und dass es eine Abstimmung gab und so. Klar, im Detail wissen das nicht alle, aber die Basics weiß man. Das wäre so, als hätte Deutschland halt nur die Grenze zu Frankreich oder sowas. Und wir wissen jetzt auch nicht alle, ich weiß auch nicht alles über alle Grenzen, aber ich weiß, dass es Grenzverschiebungen gab nach Polen und man weiß irgendwie Österreich und so weiter, ne? Also Österreich, Ungarn, bla. Genau, deswegen, das war spannend, da habe ich irgendwie viel gar nicht so richtig vertieft, weil ich mir gedacht habe, ist vielleicht falsch, vielleicht wissen es auch gar nicht alle so sehr, aber es ist auf alle Fälle präsenter. Und ja, sonst habe ich gemerkt, dass es, wenn ich auf Dänisch die Veranstaltung habe und spreche, dass eine andere Verletzbarkeit irgendwie da ist, weil ich natürlich, also ich bin schon im Deutschen souveräner als im Dänischen insofern, dass ich halt in Deutschland jetzt 6 Jahre studiert habe, hier in Hildesheim, und ich bin nicht zur Schule gegangen in Dänemark, ich habe keine akademische Bildung, das heißt, ich kann mich nicht so super eloquent ausdrücken, und ich habe auch manchmal so keine grammatikalischen Fehler, aber es gibt manchmal so kleine Glitches vielleicht in meinem Dänisch. Und das hat gemacht, dass wenn ich da in Dänemark auf der Bühne bin, dass ich vielmehr das Bedürfnis hatte, auch meine Verletzbarkeit irgendwie anzusprechen. Oder auch nicht nur die tollen Sachen daran, mehrsprachig zu sein und mehrsprachig zu schreiben, sondern halt auch die Schwierigkeiten. genau. Aber ich weiß auch nicht, also ich fand das sehr schön gestern mit Emilia, auch das Gespräch und auch die Veranstaltung, weil es auch nicht so viel um Mehrsprachigkeit ging. Weil die Sache ist, man kriegt ja schnell so ein Label irgendwie aufgedrückt. Und natürlich ist es zentral für mein Werk, aber es geht halt auch um ganz viel anderes, wie zum Beispiel du auch gerade gesagt hast, ne? Also die Umgang von Menschen mit der Natur oder es ist gar nicht immer so, also die Mehrsprachigkeit ist in dem Buch vielleicht nicht, also ist nicht immer Thema, sie ist halt manchmal einfach eine Form, die irgendwie stattfindet. Genau.
Hast du das Gefühl, dass es je nach Land auch das unterschiedlich gewichtet wird? Also dass, wenn es so in diesen Nachgangsgesprächen nach den Lesungen auch vielleicht so um Fragen geht oder je nachdem, wie die so geordnet sind, dass es in Dänemark mehr oder weniger Fragen vielleicht auch zur Mehrsprachlichkeit in deinem Buch gibt? Oder
nö, gar nicht. Das ist gleich. Aber ich meine, so viele Lesungen hatte ich in Dänemark ja leider nicht, was ja auch Sinn macht, weil, also, oder Sinn macht das nicht, leider meiner Meinung nach, aber es ist insofern logisch, dass das Buch ja in Deutschland rausgegeben wird. Also in Dänemark kennt ja niemand, also sag mir einen dänischen Verlag. Kennst du einen dänischen Verlag? Nee. Und deswegen in Deutschland kennt man auch, wenn man einen deutschen Verlag kennt, dann kennt man vielleicht Suhrkamp, aber Cookbooks kennt man da nicht. Also es sei denn, du bist in der Lyrik-Bubble, ne? Also wenn du dich mit dänischen LyrikerInnen, die sich auch ein bisschen fürs Ausland interessieren, dann schon. Klar, es gibt auch dänische LyrikerInnen, die bei Cookbooks zum Beispiel ins Deutsche übersetzt wurden, aber genau, das kennt halt niemand. Und es gibt keinen, der Buchmarkt ist ja nicht so vernetzt wie jetzt zum Beispiel Schweiz, Österreich oder sowas. Ja. Das ist zum Beispiel super aufwendig und teuer für mich, Bücher von Dänemark nach Deutschland zu bestellen und andersrum. Deswegen jedes Mal, wenn ich in Dänemark bin, kaufe ich immer einfach. Was sehr gefährlich ist, weil Bücher in Dänemark sind teurer als hier. Aber genau. Ich sag die ganze Zeit genau. Ist so lustig irgendwie. Man hat so seine Füllwörter.
Ja. Ist mir aber bisher noch nicht negativ aufgefallen.
Das ist gut.
Und wenn man sich so dein Buch anschaut, dann finde ich, ist das schon von der Formatierung auf jeden Fall sehr auffällig. Mhm. Wie ist da so deine Herangehensweise an die Formatierung? Passiert die während des Schreibprozesses? Passiert die dann, wenn du das Buch oder die einzelnen Abschnitte fertigstellen willst?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen ungewöhnlich. Tatsächlich habe ich oft erst eine formale Idee. Also es kommt oft erst irgendwas, was mich interessiert. Natürlich hängt das dann schon immer mit dem Thema zusammen, aber irgendwas, was ich ausprobieren möchte. So war das jetzt zumindest bei diesen drei Langgedichten eigentlich. Wobei, ja doch, eigentlich schon. Deswegen gibt es schon irgendwie ein formales Interesse bei mir. Und deswegen ist die Form auch so doll mit dem Inhalt verbunden, glaube ich, weil es halt nicht so ist, dass ich irgendwie erstmal schreibe. Also passiert natürlich auch, ich rede jetzt von diesen Texten in dem Buch, aber es ist nicht so, dass ich erstmal schreibe und mir dann vordenke, so, oh ja, jetzt hier so vier Zeilen und dann drei, vier oder so, dann schiebe ich das da irgendwie so hin, sondern dadurch, dass die Form ganz am Anfang ist, ist sie halt irgendwie mit dem Grundgedanken des Inhalts schon verbunden. Zum Beispiel in der Yamagoku gibt es ja diese Schichtungen, wo der Text sich so schichtet und das könnte man zum Beispiel als diese einzelnen Kalkschichten in diesem Gestein irgendwie lesen, wenn man will. Genau. Oder die Grenzlinien in dem zweiten Teil, da zeichne ich ja sozusagen die Linie, die unterschiedlichen Grenzen, die Deutschland und Dänemark hatte, die drei zeichne ich quasi mit Sprache nach. Das heißt, ich habe da wirklich mit der Landkarte gesessen und dann sozusagen versucht, diese Form, gerade so, das hat natürlich bedingt geklappt, ne? Aber sozusagen die charakteristischen Züge sozusagen der Grenze dann auch abzubilden grafisch. Und das ist natürlich super toll, dass ich bei einem Verlag bin, wo das möglich ist. Also allein Lyrik in so einem Format, ne? Also in so einem großen, richtigen Buch, Hardcover-Buch, das ist ja schon einzigartig bei Cookbooks und das war für mich zentral, dass der Text muss so aussehen, er braucht viel Platz auf der Seite, alle diese Texte. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, also was sonst passiert wäre mit diesem Projekt, wenn es nicht dort gelandet wäre. Und dafür bin ich natürlich total dankbar und natürlich auch für die Arbeit, die der Grafiker Andreas Töpfer da reingegeben hat. Nicht zu Unrecht ist es auf der Shortlist gelandet, der schönsten deutschen Bücher 2026. Genau. Muss ich mal überlegen, was ich beim nächsten mache, damit es dann auch eine Auszeichnung bekommt, das schönste deutsche Buch. Nee, so arbeite ich nicht, aber...
Ja. Und neben der Formatierung arbeitest du ja, ich will jetzt nichts Falsches unterstellen, größtenteils oder ganz mit kleinen Buchstaben. Mhm. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Woran liegt das?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt viele LyrikerInnen, die einfach so, ohne dass es vielleicht einen bestimmten Grund gibt, einfach Kleinbuchstaben schreiben. Hm. Also viel im Moment auch, habe ich das Gefühl. Bei mir ist es so, dass im Dänischen wird einfach viel, viel mehr klein geschrieben. Also man schreibt die Nomen nicht groß im Dänischen zum Beispiel. Und für mich hat das in diesem Konzept, diese beiden Sprachen zu vermischen, einfach viel mehr Sinn gemacht, wenn es halt alles klein geschrieben ist. Und es gibt andere Möglichkeiten, dadurch Sätze sich zu überlappen, wenn man halt nicht markiert, wann sozusagen irgendwas Neues beginnt.
Ja.
Es gibt aber tatsächlich ein Wort in dem ganzen Band, das geschrieben wird. Und es ist ein bisschen so ein kleiner Joke. Ich weiß, das wird, glaube ich, niemandem aufgefallen, außer Daniela Seel, der Verlegerin und Lektorin für das Buch, ist es natürlich aufgefallen. Aber die Zerwachsenen, die kommen in dem großen Grund vor. Und die Zerwachsenen sind für mich in diesem Teil, also sie können alles Mögliche sein, es ist sehr offen irgendwie, aber es könnten quasi diese Wesen sein, die diese Zweisprachigkeit, die dieses Ich hat in dem letzten Teil nicht so akzeptiert. Mhm. Und diese Zerwachsenen sind wie so eine Autoritätsinstanz und da kommt halt dann, und die sind vor allem auch mehr deutsch, ne? Also die wollen dieses Dänische weghaben, was dieses Ich da vermischelt. Und deswegen muss man die natürlich groß schreiben. Also man könnte sie wahrscheinlich auch siezen oder so, aber die haben halt dieses, wie so eine deutsche Großschreibung. Und deswegen ist es das Einzige im Buch, diese Zerwachsenen, die sind die Einzigen, die groß geschrieben werden. Ich hatte auch ein bisschen diskutiert mit Daniela, weil Daniela war so, das sticht dann so raus und so. Ich war so, nee, das muss so, die werden sonst sauer auf mich. Also das geht, ich muss sie auf jeden Fall groß schreiben. Ja, aber es ist witzig, dass es dir aufgefallen ist.
Ich finde, das ist sehr eindrücklich, tatsächlich.
Hm. Oh, ich habe was gefunden. Das hier ist eigentlich ein Schrank. Das hatte ich auch. Da fehlt aber die Tür. Wahrscheinlich, also dieser Schrank ist rot und wahrscheinlich wäre hier eigentlich so eine weiße Tür drin. Aber
es wird so ein bisschen so beim Zuhören jetzt vielleicht, als hätten wir so deine alte Lego-Kiste hier genommen.
Ja, so viel schon. Findest, ich finde, ja, ich kenne das hier alles. Das hier auch. Das ist Fenster oder Tür. Ich habe halt vor allem immer, das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ne? Also man sieht es ja nicht, aber ich habe eine Insel mit einer Palme gebaut und so einer schrägen Figur, die auf so eine, irgendeine Art Schiff oder so daherkommt. Was ich aber eigentlich viel früher gebaut habe, sind Häuser. Ah. Irgendwie habe ich immer viel Häuser gebaut. Vielleicht muss ich hier noch, das schaffe ich schon noch, hier muss ich noch kurz ein kleines Haus ranbauen. Das kann dann so ein Schiff sein. Die Tür, wie gut. Wow. Sie ist durchsichtig, das hatte ich nicht erwartet. Vielleicht ist es ein bisschen neuer als das Lego, was ich hatte. Es ist übrigens immer noch, ich habe das noch quasi, weil meine Eltern können nichts wegschmeißen. Das heißt, bei meinen Eltern sind noch alle meine Spielsachen. Ich könnte mal nachschauen und da mal ein bisschen drin wühlen und noch mal spielen. Finde ich eigentlich gut. Man sollte mehr spielen. Ja, jetzt habe ich die Tür geschafft einzubauen. Okay, ich mache hier noch so ein kleines Wohnschiff.
Sieht auf jeden Fall sehr cool aus schon. Du hast so richtig was gebaut, auch mit so einer Story so ein bisschen.
Ja, es war auch wirklich schwierig. Also falls sich irgendjemand dieses Interview anhört, möge man entschuldigen, dass ich vielleicht so ein bisschen chaotischer rede als sonst. Aber es liegt daran, dass ich hier multitaske.
wenn du jetzt noch im Hausbau bist, würde ich dir auch noch ein, zwei Nachfragen stellen.
Ja, mach das gern.
Sehr gut. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass du es nicht magst, wenn dein Werk dann auf diese Mehrsprachigkeit reduziert wird. Hattest du denn schon Interviews oder irgendwie Gespräche, wo du so das Gefühl hast, das ist so sehr doll der Fall gewesen?
Nein. Also es ist ja auch klar, dass man darüber, es ist ja auch, ich meine, es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, nee, das ist nicht Thema oder so. Natürlich ist es Thema. Ich glaube, ich hatte jetzt auch kein Gespräch. Ich meine, das Gute ist ja in einem Gespräch, man kann immer selber die Richtung ein bisschen lenken und dann über was anderes reden oder so. Und ich will immer natürlich darüber reden. Ich glaube, ich fand es halt schön, dass wir gestern dieses Gespräch hatten, was ja auch daran liegt, dass es morgen noch ein Gespräch gibt um 16 Uhr, wo es vor allem um die Mehrsprachigkeit geht. Mhm. Und deswegen fand ich es halt schön, weil das Problem ist, wenn ich halt anfange, über die Mehrsprachigkeit zu sprechen auf der Bühne mit Leuten, dann gibt es so viel, über das man reden kann, dass man überhaupt nicht dazu kommt, über die anderen Sachen zu sprechen. Zum Beispiel irgendwie Motive, die wiederkommen oder andere Aspekte der Spracharbeit oder so. Oder eben diese Zugriff, Mensch, Natur. Genau. Und Gewalt ist ja auch ein großes Thema. Natürlich irgendwie Sprachgewalt, aber ja, und es gibt ja, wie wir jetzt auch schon gesprochen haben, es gibt die grafischen Aspekte darin und es ist natürlich viel mehrschichtiger als jetzt nur. Aber ich meine, die Frage ist vielleicht auch gar nicht, ob man dann über Mehrsprachigkeit spricht oder nicht, sondern die Frage ist, was man dann darüber, ne, also ob man da wirklich in die Tiefe kommt und so. Und dann ist man aber natürlich auch irgendwie im Endeffekt dann selbst dafür verantwortlich, wenn man auf der Bühne steht, dass man dann nicht immer dieselben Sachen sagt. Oder dass man nicht immer seine Floskeln dann irgendwie so abruft oder so. Aber ja, das Lego hilft auf alle Fälle dabei, irgendwie so ein bisschen anders zu denken. Und auch hier zu sein, das ist für mich sehr schön, seit ich weggezogen bin, weil ich nicht mehr in Hildesheim. Früher habe ich mich immer über alle aufgeregt, die dann weggezogen sind und die kommen nie wieder zu Besuch und was fällt denen ein und immer sind dann alle weg und so und dann bin ich selbst nicht zu Besuch gekommen. Aber jetzt bin ich da und das ist gut. Und spätestens in 3 Jahren zum nächsten Prosa Nova bin ich dann auch wieder da. Da können wir dann wieder sprechen. Das wenn ihr dann noch da Vorhaben. Seid und nicht schon andere, eine neue Generation übernommen hat. Das ist verrückt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ich selbst gerade erst also hier angefangen. Dabei ist es schon lange her.
Die Zeit verfliegt.
Guido würde wahrscheinlich was anderes sagen. Der hat gestern zu mir gesagt, hä, ich war ganz gerührt, als ich Guido und Annette gesehen habe. Und dann war Guido so, hä, aber es ist doch noch gar nicht so lange her, dass du hier weggegangen bist. Und das stimmt natürlich auch. Aber für mich fühlt es sich so an, weil es ist so viel passiert seitdem.
Wann bist du weggegangen?
Letzten Herbst. Ich habe ein Austauschsemester an der UdK noch gemacht. Das habe ich noch mitgenommen. Oh, weil ich war ja hier für sowohl für den Bachelor als auch für den Master, was auch eine sehr gute Entscheidung war. Also ich habe natürlich auch mit den Gedanken gespielt, woanders noch hinzugehen. Aber genau, durch die Leute, die dann hier gekommen sind, also die Dozierenden meine ich, also genau, Dagmara Kraus und Juliana, eben, die da das Mentorat gemacht hat, war das sehr gut für mich, hier zu bleiben. Aber ich habe mir damals gesagt, dann will ich aber auf jeden Fall noch mal so viel von anderen Schulen mitnehmen, wie geht, um noch mal zu sehen, wie es woanders ist. Und dann war ich in Biel und genau, in der UdK für ein Semester. Das war aber sehr kurz, weil es war der Abschlussjahrgang und ich war eigentlich nur so 2 Monate dort oder so.
Genau. Aber hast du gravierende Unterschiede feststellen können?
Ja. Also ja und nein. Also die Gruppe ist viel kleiner, also es ist natürlich anders. Bei uns ist es ja so, hier in Hildesheim, dass es ja so gemischt ist, dass Leute mit Kuvi in den Seminaren sitzen, Leute, die zum ersten Mal was schreiben und so. Und es gibt so eine tolle Offenheit dadurch. Und natürlich gibt es aber auch einen Punkt, wo man vielleicht so weit ist mit seinem Schreiben, dass man sich wünscht, dass es irgendwie kleiner und konzentrierter ist und dass man nicht jedes Mal nochmal erklären muss, was ist ein Gedicht oder so. Das ist vielleicht der Nachteil, aber ich finde, es ist ein ganz großer Vorteil darin, dass es so vielschichtig ist in den Seminaren und dass so unterschiedliche Menschen da sind. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Und natürlich gibt es einen anderen Fokus, ne? In der UdK ist es natürlich schon anders, weil es ums Theaterschreiben geht und so. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages sitzt man halt da und spricht über Text. Und das ist an allen Schreibschulen gleich. Ja. Ja. Oh, ein Hexenhut. Also meine Figur hier hat keinen Kopf, leider.
Aber, Hut jetzt.
Aber er hat schon einen Hut. Jetzt hat die Figur zwei Hüte. Es macht echt Spaß hier mit dem Lego. Ich könnte hier noch eine Weile weiterbauen. Das hier soll, glaube ich, eigentlich so ein Seeungeheuer werden, aber ich glaube, man erkennt es noch nicht so ganz. Vielleicht, wenn es hier so jemanden aufgegessen hat und nur noch die Hose da ist. Aber wie ich die jetzt da rankriege, weiß ich auch nicht so ganz. Oder das sind die Zähne? Könnten auch die Zähne sein. Ja, also ich bin hier jetzt dann noch. Ich hoffe, das Interview geht noch so 2 Stunden, weil ich bin hier auf jeden Fall noch nicht fertig mit meinem... Also, wenn ihr noch Lust habt, ich baue hier gerne noch ein bisschen weiter.
Ich frage dich gerne noch weiter aus. Was ich auch spannend fand, war gestern bei dem Gespräch mit Emilia, seid ihr dann auch so ein bisschen auf den Rechercheprozess, der eben deinem Buch zugrunde liegt, eingegangen, beziehungsweise habt ihr erwähnt, dass es diesen gab. Und ich finde Rechercheprozesse immer generell sehr spannend, weil die auch sehr individuell gestaltet sind. Ich habe mich gefragt, wie so dein Rechercheprozess gestaltet war. War der auch eher so, dass du theoretisch dir Sachen zuerst durchgelesen hast und dann das dir in real angeschaut hast? Oder brauchte es diese Ebene, dass du vor Ort bist und es besichtigst überhaupt?
Ja, also bei der Jammerburg brauchte das auf jeden Fall. Es wäre auch sehr strange für mich gewesen, darüber zu schreiben und nicht dort gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Es gibt auch Sachen, über die ich bewusst nicht geschrieben habe. Ich habe ja zum Beispiel in der Jammerburg nicht über die Menschen geschrieben, die dort leben. Überhaupt nicht. Weil da hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich noch... Also das ist ein ganz großer Aspekt. Also die Jammerburg heißt ja Jammerburg, weil dort ganz viele Schiffe zerschellt sind. Also es gab nie einen Hafen dort an der Westküste. Und zwar ein super hartes Leben, dort zu wohnen, weil es gab wenig Essen. Es war einfach, genau, krasse, schwierige Wetterbedingungen. Und deswegen sind die viele Menschen auch sehr religiös gewesen, dort an der Westküste, oder sind das vielleicht immer noch. Es gibt alle möglichen Geschichten, zum Beispiel von Menschen, die die Schiffe angelockt haben. Also tatsächlich wie so an Land, also es gab Hungersnot und dann haben die Leute an Land, sind die mit Laternen hin und her gelaufen und quasi die Schiffe abzulenken, die sozusagen nach einem Hafen suchen und dann sind die Schiffe halt auf Grund gelaufen und dann konnten die halt hingehen und alles plündern, was halt auf dem Schiff war. Also natürlich irgendwie Mord, kann man vielleicht sagen, ja. Aber halt aus, also genau, und da gibt es ganz viele Aspekte, so auch das Fischen dort als lebensessentielles, essentiell fürs Überleben. Das sind alles Aspekte, über die ich nicht geschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, dazu müsste ich irgendwie Menschen dort irgendwie kennenlernen. Und beziehungsweise die Natur oder den Stein, oder das konnte ich halt kennenlernen, indem ich dort mich einfach hingelegt habe oder ganz viel darüber gelesen habe, weil der auf derselben, also er kann auch mit mir sprechen, der Stein, aber halt nicht auf dieselbe Art. Also ich bin einfach mit ihm dann alleine und dann passiert das oder so. Mhm. Das ist für einen Mensch irgendwie schwieriger herzustellen. Genau, deswegen sind das zum Beispiel Aspekte, es geht auch nicht darum, ne? Also das ist ja auch immer die Frage, wenn man anfängt, sowas zu schreiben, irgendwie was so ein großes Thema hat, das ist ja eigentlich immer so, da muss man sich ja irgendwann mal einschränken. Und mir ging es in dem Text auch einfach nicht um die Menschen, die dort leben, sondern es ging mir um die Einschreibungen in die Landschaft durch den Menschen, aber nicht darum, wie die Menschen dort wohnen oder gelebt haben oder so. Deswegen war das auch einfach nicht mein Thema, aber ich habe natürlich trotzdem das alles irgendwie recherchiert. Genau.
Hast du aber aus diesen Recherchen, die du dann nicht verwendet hast, auch so Hintergrundinformationen ziehen können, die dann so förderlich für den Text waren? Oder hat sich der Rest auch schon durch die andere Recherchearbeit ergeben?
Aber ich glaube, ich würde es gar nicht so trennen. Das hat alles gleichzeitig stattgefunden, diese Recherche. Und da gab es bestimmt Sachen, die subkutan quasi oder unterbewusst irgendwie sehr wichtig waren. Auch wenn ich sie dann im Endeffekt nicht verwendet habe. Das ist ja immer so, ne? Also man soll nie verzagen, wenn man irgendwie nicht weiterkommt mit seinem Text oder irgendwie was geschrieben hat, wo man denkt, das hat mir jetzt ja überhaupt nichts gebracht. Das glaube ich nicht. Also das ist, fällt dann immer schwer, das einem selbst zu sagen. Es fällt leichter, das jetzt dir zu sagen, als es mir selbst, wenn es ja. so ist. Aber im Endeffekt, jedes Herausfinden, wie der Text nicht funktionieren soll, ist halt auch schon ein Gewinn. Ja. Weil man dann halt schon weiß, okay, jetzt habe ich rausgefunden, so soll meine Figur nicht sein. Oder ich schreibe nicht mit Figuren, ne? Aber so soll das irgendwie nicht, so ist es nicht richtig oder so. Genau.
Du hast ja gerade von den sehr erschreckenden Fakten, die du auch herausgefunden hast, erzählt. Gab es auch einen Fakt, der dich besonders überrascht hat oder einen, der so sehr positiv war?
Positiv. Mich interessieren eher die negativen Sachen.
Vielleicht haben sich die Orte auch nicht für so positive Fakten geeignet.
Doch, also es gibt natürlich ganz viel Tolles, also was so die Landschaft angeht, glaube ich. Ja. Also irgendwie so Pflanzen, also doch, ich glaube, was ich herausgefunden habe, ist, diese Landschaft dort in der Jamabukt ist ganz einzigartig. Also das sind bewachsene Dünen quasi, das heißt, der ganze Untergrund ist Sand. Und das ist einfach wie so eine ganz spezielle Art der... Dünenheiden würde man das vielleicht übersetzen. Ich weiß gar nicht, was der korrekte deutsche Begriff ist. Genau, also eine ganz besondere Naturlandschaft. Und da wusste ich gar nicht, dass das irgendwie... Also da sind ganz spezielle Arten zum Beispiel. Oder es gibt super, super tolles Moos dort. Also ganz viel Moos, was so wie so hellgrünes, so Islandmoos, was halt alles bedeckt. Davon sind auch Teile, also Videoaufnahmen im Film zum Beispiel mit drin. Ich glaube, das ist so was richtig Schönes, was ich irgendwie, genau, entdeckt habe, was aber auch nur bedingt in dem Text irgendwie eingeflossen ist.
Du hast ja vorhin auch schon so angeteased oder auf jeden Fall erzählt, dass du vorhast, jetzt noch ein zweites Buch auf jeden Fall zu schreiben.
Ja, muss man doch.
Wird dein Vorgehen so ähnlich gestaltet sein wie jetzt bei diesem Buch, dass es so... vielleicht so eine Natur als Grundlage hat für eine Geschichte, die man erzählt und dann auch wieder so ein Rechercheprozess. Also ist das so was, was du gerne machst auch, wenn du so dein Buch geschrieben hast, in diesen Rechercheprozess einzutauchen?
Also ich glaube tatsächlich, ich würde gar nicht so sagen, dass ich das immer so machen will oder muss oder so. Ich glaube, es gibt, ich habe ja auch ganz viele andere Texte geschrieben in der Zeit, während ich das Buch geschrieben habe, die überhaupt nicht so waren. Aber ich glaube, dass ich beim nächsten Buch wird es auch ein bisschen so sein. Also genau, es wird einen anderen Ort geben und es wird auch auf jeden Fall Recherche geben. Es ist auch sehr produktiv für mich, weil ich ja nicht so arbeite, wirklich, dass ich mir irgendwie Sachen ausdenke. So fühlt es sich auf jeden Fall nicht an. Es fühlt sich nicht so an, dass ich irgendwie wie so einen Plot plane oder sowas, sondern es ist irgendwas Reales, also weil sonst weiß ich nicht, warum ich das schreibe. Also ich brauche wie sozusagen einen Anlass, einen realen Anlass, der mich irgendwie berührt und bewegt und wegen dem, wo ich das Gefühl habe, dazu muss ich mich irgendwie verhalten oder will ich mich verhalten oder so. Genau, deswegen, ja, es wird wahrscheinlich wieder so eine Recherche geben, ja.
Und ist dann, du meintest ja gerade schon für dich, dass du so reale Inhalte da drin haben möchtest, weil es sich für dich auf jeden Fall richtig anfühlt. Steckt da auch so ein bisschen dieser Anspruch hinter, dass man belehren klingt jetzt so sehr stark, aber dass man irgendwie was mitteilen möchte, dass man was aufdecken will oder etwas zeigen will, sodass andere Menschen so ihren Wissenshorizont erweitern können oder sich gesehen fühlen vielleicht auch, wenn sie die Sachen lesen, die du schreibst?
Weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube jetzt hier bei diesem Buch ging es mir jetzt nicht so sehr darum, den Leuten irgendwie die deutsch-dänische Grenzgeschichte beizubringen oder so. Das ist nicht die Idee. Ich habe keine... Ich habe ja gar nicht diesen Anspruch von, es ist so schön, es kommen immer wieder Leute vorbei, die man kennt. Das ist richtig toll hier auf dem Rosa Nova, ich finde es so schön. Ich habe ja gar nicht diesen Anspruch des Verstehens. Ne? Also ich, das habe ich ja vorhin gesagt, also wenn man eine Zeile aus meinen Texten mitnimmt, über die man dann nachdenkt, dann ist das für mich fein. Es gibt nicht diesen, also sonst würde ich glaube ich auch anders schreiben. Also ich glaube dieses, belehrende oder Message oder so, da bin ich irgendwie von entfernt. Aber natürlich möchte ich, also hier in dem Buch ging es halt vielleicht auch darum zu zeigen, eben wie gewaltvoll Sprache auch sein kann. Und wie gewaltvoll der Mensch ja, in seinem Umgang ist mit Sprache. Und ich glaube, das, genau, das wollte ich natürlich schon, aber es gibt ja ganz viele Aspekte in dem Buch, wenn jemand nach Hause geht und sagt, boah, das war so krass der Klang oder das hat mich erinnert an das und das oder so, das, dann ist das auch, also dann ist das auch toll. Aber bei dem nächsten Buch tatsächlich gibt es vielleicht schon ein bisschen diesen Anspruch. Aber darüber will ich noch nicht so viel sagen, weil man weiß nie, was passiert. Es kann sein, dass ich dann plötzlich doch noch was ganz anderes schreibe. Und dann sagen die Leute, hä, aber du hast doch da auf dem Prosa Nova in diesem Interview, da hast du doch gesagt, dein nächstes Buch heißt wieso heißt es denn jetzt und geht um was ganz anderes?
Wenn du uns jetzt schon nicht deinen Titel von deinem nächsten Buch verraten willst, willst du dann vielleicht deinem Gebauten zum Abschluss so einen kleinen Titel geben?
Oh ja, ja. Okay, also ich beschreibe noch mal ganz kurz, was wir hier haben.
Ja.
Also, wir sehen eine Insel. Diese Insel heißt Kachitulu. Und darauf wächst eine ganz besondere Palme. Und diese Palme ist in Wahrheit ein verkleideter Gott. Ich denke mir das gerade komplett aus, ne? Also ich mache gerade, lass meinen Mund sprudeln. So. Genau, und das ist hier so ein Ozean und das ist so, genau. Heute nicht so stürmisch, aber hier an der Ecke sieht man eine große Seeschlange, die schon zwei Menschen gefressen hat. Das eine sieht ein bisschen aus wie ein Roboter. Und dann haben wir hier den großen Zauberer Rabatu, der sich so ein Schiff gebaut hat, mit dem er jetzt unterwegs ist, um vielleicht diese Palme zu stehlen, weil sie sehr wertvoll ist. Okay, Fantasy ist hier anscheinend am Start. genau, und ich würde sagen, das ganze Gebilde heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit einer Insel in meinem Kopf, aber das gibt es schon als Titel. Es heißt, was morgen passieren wird.
Oh, das ist ein sehr toller Titel. Vielen Dank dir. Es sieht auch sehr toll aus.
Sollen wir es hier zu den anderen dahin stellen?
Ja, sehr gerne.